Es gibt Dinge für uns, die sind selbstverständlich. Und sie sind alltäglich. Und eigentlich habe ich es verlernt, mir darüber Gedanken zu machen. Im Vater unser beten wir es. Aber im Zeichen unserer Überflussgesellschaft haben wir irgendwo die Wertigkeit vergessen. Wir erwarten es in frischer Qualität, möglichst in vielen Varianten. Und sogar sonntags haben viele Verkaufsstellen geöffnet, um unseren Anspruch zu erfüllen. Nun, mein Name ist Ralf Becker. Und ich vermute, irgendwann im Mittelalter hatte ich mal so einen Vorfahre, der war tatsächlich Bäcker. Und auch ich liebe es heute noch, Teig zu kneten und Brot zu essen. Also das mache ich immer noch gerne. Und ich wollte mal dem Thema Brot Raum geben, eine Predigt über Brot machen. Und zwar, was können wir von Jesus lernen in Sachen Brot? Und da habe ich ein paar Bibelstellen mitgebracht. Und da wollte ich mir so einen Überblick verschaffen. Und so einen Überblick auch über Brot, ihr seht es am Bild. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefrühstückt heute Morgen. Ja? Also allein in Deutschland gibt es über 3100 verschiedene Brotmischungen. Also wenn ihr da einmal jeder mal probieren wollt, habt ihr was zu tun. Das ist schon unglaublich. Ja, wie viel Brot essen wir eigentlich so im Jahr? Was meint ihr? Also ich bin so idealerweise 87 Kilo schwer. Ich glaube nach Weihnachten ein bisschen mehr. Aber tatsächlich 87 Kilo, das ist das, was wir täglich pro Kopf an Brot essen. Nee, im Jahr, ihr habt gut aufgepasst, ne? Im Jahr täglich, ja, das wäre was, ne? Also im Jahr isst jeder von uns 87 Kilo Brot. Das müsst ihr euch mal auf so einem Fleck vorstellen, was wir so verputzen, ne? Unglaublich. Ich war ganz erstaunt. Aber diese Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, hat doch eine Kehrseite, weil jeden Tag werden 1400 Tonnen Brot weggeschmissen. Die werden entsorgt und das sind so bis zu 20% der Tagesproduktion. Wir wissen das von Edeka und anderen großen Märkten, wenn da Bäckereifilialen sind, dann müssen die einfach noch das gesamte Sortiment bis zum Ladenschluss auch aufrechterhalten. Bloß danach will es ja keiner mehr. Und wo geht's dann hin? Und jedes fünfte Brot wird umsonst gebacken bei uns. Und das ist schon unglaublich. Und das zeigt so ein Stück weit, dass diese Wertschätzung für Brot verloren gegangen ist. Das ist so etwas Selbstverständliches geworden. In anderen Ländern ist das anders. Wenn ihr mal im Ausland gewesen seid, dann guckt euch mal das Brot dort an. Es ist ganz anders. Da hat man nicht so eine Auswahl und da ist die Wertschätzung auch größer. Und wir wollen ja gucken, was Jesus und Brot, was das so an Bibelstellen gibt. Und damals im alten Israel wurde so eine Art Fladenbrot gebacken auf Steinen. Und das war flach und das konnte man gut teilen mit der Hand. Und ich würde gerne mal einige Bibelstellen uns raussuchen. Das eine ist Matthäus 6, das Vers 11. Da betet Jesus, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist im Teil des Vater unsers mit verankert. Und das beten wir ja, wenn wir es täglich beten, ja auch jeden Tag. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und es gibt noch eine zweite Bibelstelle, die hat Bernd schon vorgelesen. Da geht es um das Wunder der Brotvermehrung. Da geht es um 5 Brote und 2 Fische, weil mehr war nicht da. Und da waren aber mit Kindern und Frauen über 12.000 Leute und die hatten alle Hunger. Und ja, was haben wir da? 5 Brote und 2 Fische. Das war die Versorgung von so einem Jugendlichen, weil das waren so ganz flache Brote und die Fische waren auch nicht so groß, das waren eher so kleine Fische. Also so eine Ration für einen Jugendlichen. Mehr war nicht da. Und das hat Jesus gereicht, um alle satt zu machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie beeindruckt diese Menschenmenge war, als Jesus teilte und teilte und teilte und es nahm kein Ende? Das hatten sie noch nie gesehen. Das war beeindruckend. Und da wäre ich so gern dabei gewesen, glaubt ihr? Diese staunenden Gesichter der Leute. Was passiert hier eigentlich? Wie macht Jesus das überhaupt? Und wisst ihr, was er vorher gemacht hat? Er hat vorher seinem Vater gedankt. Gedankt für das Brot und gedankt für die Fische. So wie auch das Vaterunser, wir Gott danken für das tägliche Brot. Und das verbindet diese beiden Bibelstellen und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns und auch für mich, dass wir lernen, für das Brot dankbar zu sein, dass es eben nicht etwas Selbstverständliches ist, sondern ein Privileg ist, hier in Deutschland zu leben mit 3000 Brotsorten und dass wir in die Bäckerei Fachfiliale gehen können, wann immer wir wollen und frisches Brot haben. Das ist weltweit echt eine Ausnahme. Und wir können Gott dankbar dafür sein. Nur wir verlernen es oft. Wir verlernen es, weil es so selbstverständlich geworden ist. Also Gott zu danken ist ein ganz wichtiges Element. Und Jesus bricht das Fladenbrot in Stücke. Und überhaupt, Brot kann nicht heil bleiben. Es kann nicht ganz bleiben. Es sieht doch so schön aus, das Brot, aber wir müssen es kaputt machen. Wir müssen es durchschneiden, wir müssen es durchtrennen, ob wir nun wollen oder nicht. Sonst haben wir nichts davon. Also es muss in Stücke gerissen werden, es muss zerteilt werden. Und das macht was mit dem Brot. Und das in einer dankbaren Haltung. Und insofern sind viele Dinge, die wir bekommen haben, die müssen auch aufgeteilt werden, damit andere was von haben. Von unserem Talent, Gott zu dienen, von unserem Geld, von unserem Können. Wenn wir das alles nur für uns behalten, es muss aber heil und ganz bleiben und kann nicht verteilt werden an andere, dann ist da irgendwas, stimmt da irgendwas nicht. Und da können wir das vom Brot auch her lernen. Es gibt noch eine wunderschöne Brotbibelstelle, und zwar Jesus ging in die Wüste, in die judäische Wüste. Und das ist jetzt keine Sandwüste, sondern eher so eine Steinwüste. Und Jesus hat da gefastet. 40 Tage, wie wir wissen. Und wenn man sich das mal so vorstellt, 40 Tage Fasten, na, dann würde ich hier auch anders aussehen. Ein bisschen mit dem Bauch her, ein bisschen weniger. Ne? Hier wahrscheinlich auch. Und dann kommt der Hunger. 40 Tage Fasten. Und ihr seht dann so Steine. Ich habe mal sowas mitgebracht. Gucken wir mal, ob das geht. Geht nicht. Deswegen, das sind die 5 Brote und 2 Fische. Guckt euch mal diesen Stein an. So, wenn er jetzt 40 Tage gefastet hat, Jesus guckt sich so einen Stein und denkt, lecker. Und dann kommt der Teufel und sagt, Mensch, du bist doch Gottes Sohn. Sag doch was zum Vater und dann soll er daraus ein leckeres, duftendes Brot für dich machen. Und ehrlich gesagt, wenn ich an der Stelle wäre, dann hätte er 40 Tage gefastet, wäre Sohn Gottes, Schöpfer und sehe das, diesen Stein, also ich weiß nicht, ob ich da nicht Nein zugesagt hätte. Und das ist Matthäus 4, die Vers 2 geht das los. Ich lese euch mal die Bibelstelle vor. Nachdem Jesus 40 Tage gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Also das würde dann so aussehen, ne? Lecker. Und Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht von Brot, allein er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Was ist denn das jetzt, ne? Also, wie gesagt, ich hätte das leckere Brot wahrscheinlich genommen. Aber Jesus ist nicht gekommen, um seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Seine eigenen Bedürfnisse wäre jetzt hier, ich mache aus dem Stein Brot, sondern er tut das, was seinem Vater gefällt, was dem Allmächtigen ehrt. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das Gott spricht. Und das hat nochmal eine andere Dimension. Das heißt, es ist nicht Futter für meinen Bauch, sondern es gibt noch Futter für meine Seele. Die Seele ist da, wo unsere Persönlichkeit ist, wo unsere Gefühle sind, wo unser Wesen fest verankert ist. Und wir glauben, dass unsere Seele bei Jesus ein ewiges Zuhause hat, dass unser Körper abfallende Bausubstanz ist, aber die Seele bleibt jung und frisch und hat in Jesus eine ewige Hoffnung und Zukunft. Die Seele. Und die Seele hat genauso Hunger wie unser Bauch. Und wenn wir unsere Seele nicht füttern oder wenn wir unsere Seele falsch füttern, was gibt es nicht für Filme mit Pornografie, mit Gewalt, mit bösartigen Darstellungen? Was sind das nicht für Menschen, die in Streit miteinander leben, wo man Fantasien entwickelt, wie man jemand anderem schaden kann? Es gibt so viele Dinge, die unserer Seele nicht gut tun. Was tun wir unserer Seele manchmal an? Und Gott spricht zu uns, Gott spricht zu unserer Seele. Und unsere Seele hat genauso Hunger wie unser Bauch. Und Jesus sagt hier, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Das heißt, er lebt von dem, was Gott sagt. Und danach sollen wir uns ausrichten. Das soll uns wichtig sein. Das soll uns bestimmen. Jetzt kannst du natürlich fragen, ja, wie spricht denn Gott mit dir? Ne, ruf mich an in der Not, Psalm 50, Vers 15, das heißt, da rufe ich Gott an. Aber das ist doch nicht nur eine Einbahnstraße, sondern Gott antwortet ja auch. Und wie antwortet er? Ja, Gott spricht mit dir über den Heiligen Geist, mit Bibelstellen. Es macht Sinn, in der Bibel zu lesen, im Neuen Testament, das Johannesevangelium oder die Psalmen oder wo immer du auch gerade lesen möchtest. Gott spricht mit dir über Träume. Oder andere Menschen, die zu dir irgendwas sagen und das passt genau in den Kontext rein. Und jemand ganz anderes sagt auf einmal fast das Gleiche, wo man sagen kann, die beiden kennen sich doch gar nicht. Wie kann das sein, dass hier auf einmal so eine Bestätigung da ist? Oder über Musik kann Gott sprechen, über Bilder. Neulich habe ich gehört, sogar über Tanzen. Wenn man das habe ich auch verstandig gestaunt. Und über so viele andere Möglichkeiten spricht Gott mit dir. Und ja, wie merke ich das denn? Ich bin manchmal dann innerlich ergriffen. Ich bin quasi positiv erschüttert über das, was da gerade gesagt und gesprochen wird. Und ich bin tief innerlich berührt. Es ist so eine warme Liebe, es ist so ein Deutlichwerden. Hier ist ein Wort da, was höher ist, als was so ein Mensch nur sagen kann. Und da richte deine Antennen darauf aus, dass Gott mit dir reden möchte, mit dir sprechen möchte. Nur sind wir auf der gleichen Frequenz unterwegs wie Jesus. Darum geht es ja manchmal. Und da möchte ich gerne nochmal sagen, dass ich gleich eine Bibelstelle uns anschaue, wo Jesus so eine theologische Einheit gerne mit den Jüngern besprechen möchte, aber das ging gründlich schief, das Ganze. Also die Jünger Jesu waren eine Gruppe von überwiegend jungen Menschen, jungen Männern. Und ich habe 3 Söhne und mein jüngster Sohn ist 14, Paul. Und der trainiert regelmäßig, der ist schon größer als ich, hat Schuhgröße 46,5. Und ihr werdet es nicht glauben, 5 Mahlzeiten ist völlig normal für ihn. Also er ist schlank, ne? Er ist nicht so, er ist schlank. 5 Mahlzeiten. Und ich frage mich, wie macht er das? Wie haut er das nur weg? Es ist unglaublich. Kennt ihr das so, wenn so junge Männer Hunger haben? Es ist unglaublich. Es ist, ja, man sollte nur, wenn man älter wird, irgendwann damit aufhören. Ach ja, ja. Also Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und das waren überwiegend junge Männer. Und die hatten Hunger. Jesus war also da am See Genezareth, dann sind sie dann mit den Pharisäern so ein bisschen in Streit geraten, wie so immer, ging das ja so ein bisschen hin und her, dann gingen sie ins Boot rein und diese Bootphase, wo sie dann zum anderen Ufer wollten, war so Essen fassen. Die Leute sind hinter uns und jetzt können wir endlich was futtern. Und bei den Jüngern gab es auch eine Aufgabenverteilung, also Judas kümmerte sich um das Geld, Petrus war der mit dem Schwert und andere passten ebenso auf die Verpflegung auf. Und wie das manchmal so ist, ich kenne das von mir auch, da hat man doch was liegen lassen, wo man gerade vorher war. Und es ist auf einmal nicht mehr da. Und das war jetzt der Brotbeutel, da wo das ganze Brot drin war. Und ihr kennt das vielleicht, ihr freut euch aufs Essen, endlich geht's los und dann ist nichts da. Ich sag euch, dann sinkt die Laune. Die Laune geht ganz tief in den Keller. Und dann muss ja auch jemand dafür verantwortlich sein. Wo ist das Brot nur hin? Meine Güte, habt ihr denn nicht aufgepasst? Und dann gibt's Verantwortung, dann wird man sauer und dann redet man und dann ist irgendwann Schweigen im Laden, weil man hat ja alles gesagt. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. In Markus 8, die Verse 14 bis 21. Ich lese euch das mal vor. Markus 8, 14 bis 21. Seine Jünger hatten vergessen, genügend Brot mitzunehmen, sodass sie nur ein einziges bei sich im Boot hatten. Jesus warnte sie, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und von dem von Herodes. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das sagt er bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Jesus merkte, worüber sie sprachen und fragte, weshalb macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr nicht genügend Brot habt? Begreift ihr denn immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nicht? Sind denn eure Herzen so hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Habt ihr denn schon vergessen, wie ich 5 Brote an 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da gefüllt? Ja, also wir wissen es noch, 12. Oder denkt an die 7 Brote, die ich an 4000 Menschen verteilt habe. Wie viel blieb damals übrig? Und sie antworteten, 7 Körbe voll. Und da versteht ihr immer noch nicht? Fragte sie Jesus. Also ihr merkt, das Wunder der Brotvermehrung war keine einmalige Angelegenheit, das ist öfters passiert. Und jetzt hatten die Jünger nur ein Brot im Boot und fingen an zu streiten, das reicht doch nicht. Und Jesus sagt, habt ihr denn überhaupt nichts gelernt? Ihr wart doch dabei. Und ich dachte, oh, wie oft muss ich denn in meinem Leben lernen, bis ich was begreife? Und wie gut, dass wir Jesus haben, der geduldig mit uns ist und auch wiederholt uns was beibringen möchte, bis wir es dann auch begriffen haben. Und Jesus will seinen Jüngern was beibringen. Er warnt sie, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und von dem von Herodes. Und die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das sagt er bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Und sie waren überlegen, ja, wie geht denn das in einen Zusammenhang? Nun, diese theologische Lehrstunde scheint gründlich daneben zu gehen. Das Thema, wir haben nicht genug Brot, scheint alles andere zu überdecken. Jesus funkt auf einer anderen Frequenz und wir verstehen nur Bahnhof, weil unser Streit, weil unsere Sorge, unsere Angst uns so sehr beschäftigen, dass wir für das Reden Gottes keine Aufmerksamkeit mehr haben. Und ganz ehrlich, ich kenne so ein Verhalten auch von mir selbst. Wisst ihr, wenn jetzt auf einmal der Rechner nicht mehr den Drucker findet, man hat eigentlich keine Zeit, aber auf einmal ist der Drucker nicht mehr da. Und warum ist der nicht da? Der war doch jahrelang da und jetzt, wo ich gerade was Wichtiges ausdrucken muss, ist er weg. Kann doch wohl nicht wahr sein. Oder ich mache ein Update, ne, am Computer ein Update. Ein Update soll dafür sorgen, dass alles viel leichter und schöner geht. Aber nach dem Update finde ich überhaupt nichts wieder. Und ich denke mir, was soll jetzt dieses Update mit mir? Warum ist das so? Warum quälen mich die IT-Leute? Ich weiß es auch nicht. Ich bin auf jeden Fall sauer und ich kann mich aufregen. Mein Mangel überdeckt alles, mein Defizit, mein Unvermögen. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn Jesus dann zu mir redet, habe ich andere Dinge im Kopf. Nämlich mich gerade zu ärgern. Über mich, über andere. Aber was Jesus sagt, da habe ich irgendwie keinen Empfang. Und Jesus warnt vor dem Sauerteig der Pharisäer und von dem von Herodes. Was ist überhaupt Sauerteig, Leute? Was ist Sauerteig? Da habe ich mal Sauerteig mitgebracht. Wisst ihr, was Sauerteig ist? Arbeitet jemand mit euch mit Sauerteig? Ja, super. Ihr kennt euch aus, ne? Also Sauerteig ist schon was Besonderes. Das ist ein Teig zur Herstellung von Backwaren. Und da sind Milchsäurebakterien drin und Hefen, die in Gärung gehalten werden. Dabei entsteht Kohlendioxid und der lockert den Teig auf, dass er an Volumen gewinnt. Das heißt, man muss diesen Sauerteigbrot dann gehen lassen. Aber das heißt nicht, der läuft dann weg und sagt, tschüss Leute, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich gehe jetzt mal woanders hin, sondern der gewinnt an Volumen, der Teig. Das ist wichtig. Und das ist sogar so, dass die Bioverfügbarkeit von Mineralien wie Zink, Calcium, Magnesium erhöht werden. Und gerade in Sachen Verdauung ist das viel besser bekömmlicher. Wir können das vom Körper her viel besser verwerten. Das ist ja das, was unsere Backwarenindustrie, wo keine Zeit mehr ist für Sauerteig und für Vergärung, das wird ja alles künstlich beschleunigt. Und die Bekömmlichkeit von Backwaren hat extrem nachgelassen. Glutenempfindlichkeit und andere Dinge spielen eine große Rolle, aber das wäre ein anderes Predigtthema. Da kenne ich mich nämlich auch aus, aber das wird zu weit führen. Also wir brauchen nur wenig Sauerteig, um ganz viel Weizenteig praktisch backfertig zu machen. Der wenige Sauerteig durchzieht dann den Weizenteig und am nächsten Tag, wenn das so abgedeckt ist, kann man dann das entsprechend verbacken, formen und was Leckeres draus machen. Und der Sauerteig, ja, der Sauerteig, was kann da passieren? Ihr seht dann im zweiten Bild, der sieht so ein bisschen anders aus. Da können so Mikroorganismen kommen und die sehen dann auf einmal so gräulich, bräunlich aus. Das sieht dann anders aus wie vorher. Und wenn man mit der Nase rangeht, riecht man auch, das riecht jetzt aber nicht mehr so, wie es eigentlich sollte. Also unsere Wahrnehmung zeigt schon, da ist jetzt was anders, weil diese kleinen Mikroorganismen können wir ja mit dem Auge gar nicht sehen. Da können wir uns noch so anstrengen, aber wir können es doch sehen, wenn sie sich stark vermehren und wir können es riechen und wahrnehmen. Also da passiert was. Und Jesus warnt praktisch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Was ist das denn, der Sauerteig der Pharisäer? Es geht hier um die Gesetzlichkeit, die Selbstgerechtigkeit aus Gesetzlichkeit. Das heißt, weil ich doch Gottes Gebote alle halte, weil ich so ein toller Christ bin, der immer betet, in die Kirche geht, seinen Zehnten gibt, muss Gott mich doch lieben, er hat keine andere Wahl. Selbst wenn ich lieblos zu meinen Nachbarn bin, die verklage und keine Ahnung, aber ich bin ja so ein gerechter Mensch. Und Gott lässt sich da nicht irgendwie instrumentalisieren und sagt, ja, so geht das nicht. Und die Pharisäer und Sadduzäer waren ja die religiösen Leute, die waren ja die religiöse Führungsschicht. Das waren die Religionslehrer, die aufgepasst haben, dass alle das Richtige glauben. Und gerade mit denen hat sich Jesus hier angelegt. Hat gesagt, Leute, so wie ihr glaubt, wie ihr lebt, wird das nichts werden, weil da die Liebe fehlt. Diese Selbstgerechtigkeit, das ist der Sauerteig der Pharisäer. Aber was ist der Sauerteig des Herodes? Spannende Sache. Hier geht es um ungezügelte Sexualität und eigene Überheblichkeit. Was meine ich damit? Wir gucken mal in Matthäus 14, Vers 6 rein. Da steht, Als nun Herodes Geburtstag feierte, tanzte die Tochter von Herodias vor den Gästen. Und Herodes war so sexuell begeistert, dass er ihr mit einem Schwur versprach, also tanz nur weiter, und dann bitte mich um was du willst, ich will es dir geben. Nun, Herodias hatte eine Mutter und die wurde kritisiert von Johannes dem Täufer, weil die war vorher mit dem Bruder von Herodes verheiratet. Und Johannes der Täufer war ein Mann, der Tacheles geredet hat, auch wenn es um Obrigkeiten ging. Und das hat der Mutter von Herodias überhaupt nicht gefallen. Und dann hat sie da eine Idee gehabt, wie man der Sache doch mal einen Schlussstrich machen kann. Und da nun Herodes vor der gesammelten Feiermannschaft gesagt hat, ich will dir geben, was du willst, also so eine große Überheblichkeit eigentlich, musste er diesen Wunsch auch erfüllen, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Und dann ist dann der Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Teller hereingebracht worden. Das ist eine krasse Szene, aber so ist es halt. So beschreibt die Bibel Dinge, wie sie tatsächlich gewesen sind. Und Jesus spricht über den Sauerteig, dass nur wenig reicht, um alles zu verderben. Zum einen ist es die Selbstgerechtigkeit aus Gesetzlichkeit und zum zweiten ist es die ungezügelte Sexualität und die eigene Überheblichkeit. Und es braucht nur wenig, um den ganzen Teig zu verderben. Und das gilt auch heute noch für die christliche Gemeinschaft, dass diese Dinge die christliche Gemeinschaft mit auch kaputt machen können, wenn diese Dinge passieren. Deswegen ist diese Warnung Jesu auch heute noch aktuell, vielleicht noch aktueller, als wir glauben. Aber ich will jetzt hier nicht als Warner rumstehen und hier für alles warnen. Ich will auch sagen, was uns gut tut, was eine christliche Gemeinschaft fördert. Und auch da spielt Brot eine wichtige Rolle. Und zwar geht es um das Abendmahl. Es geht um das gebrochene Brot beim Abendmahl. Jetzt wieder ein kleiner Ausflug in meine Familiengeschichte. Ich war im März letzten Jahres in Israel. Meine Tochter studiert Judaistik, das heißt, sie spricht Hebräisch und Arabisch und hat einen israelischen Freund. Und wir haben so eine Woche Abenteuerurlaub gemacht in Israel. Und wir waren da am Toten Meer bei Juden zu Gast und die haben Passa gefeiert. Ich habe zwar nichts verstanden, aber ich habe alles gesehen und durfte mit dabei sein. Und meine Tochter hat hinterher mir alles erklärt. Und dann ist es so, wenn die Passa feiern, wird ein Weinbecher in die Mitte des Tisches gestellt. Und der Hausherr gießt Wein rein. Und zwar gießt er so viel Wein rein, dass es wirklich unterkannte Lippe, da passt nichts mehr drauf. Und ich habe schon gedacht, ja, wie will man das denn trinken? Da muss man ja irgendwie kunstvoll rangehen. Und dann kommt der Hausherr und gießt nochmal was rein, das ist überschüttet. Und da war ich ganz verwundert. Und dann war das so, dass das die überfließende Liebe Gottes darstellt, wo unser Sein, das gar nicht alles fassen kann, so groß ist Gottes Liebe für uns, dass es überlaufen muss. Das ist ein Symbol. Und dann hat er das Brot genommen, das war so ein großer, runder Brotleib, und hat es in Stücke gerissen. Und zwar ein großes Stück und hat es verteilt an jeden, der am Tisch war. Auch wir waren Gäste, waren das erste und das letzte Mal auch da gewesen. Nicht, weil wir nicht wiederkommen wollen, sondern weil keine weitere Reise ansteht. Und dann durften wir teilhaben an diesem Fest. Und genauso hat Jesus ja auch mit seinen Jüngern gefeiert und hat dann auch gesagt, wir haben einen Text dazu noch, fällt mir gerade ein. Gemeinsame Abendmahl. Vielleicht lest ihr einfach ein bisschen mit. Das ist Matthäus 26, die Verse 26 bis 29. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot und sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und sagte, trinket alle daraus. Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Und für viele, für uns ist das Abendmahl eher so ein Ritual. Etwas, was man vielleicht einmal im Monat macht, ist mal wieder dran, also machen wir's. Und dann warten wir wieder und dann ist es wieder dran. Und dann ist es sowas Selbstverständliches, aber so Rituale, da kann man manchmal so den emotionalen Bezug zu verlieren. Und ich möchte euch so ein bisschen ermutigen, da wieder näher ranzurutschen an dem, was Jesus sagt, dass er nämlich, dass da was in Kraft gesetzt wird durch das Abendmahl. Die Nähe Jesu in meinem Leben wird in Kraft gesetzt. Und ich möchte euch ermutigen, auch das Abendmahl mal zu Hause zu feiern, mal mit guten Freunden zu feiern, die Jesus lieb haben. Oder falls ihr einen Hauskreis habt, wo ihr zusammenkommt, auch mal da das Abendmahl zu feiern und zu erleben, was das mit euch macht, wenn ihr das ganz bewusst macht, die Bibelstellen nimmt, die darüber in der Bibel stehen und das euch vorstellt, dass hier gerade Kraft Jesu wirksam wird. Johannes sagt in Johannes 6, Vers 58, spricht Johannes, dass Jesus sagt, dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Also Jesus spricht von sich, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Jesus möchte, dass wir ihn zu uns nehmen, dass wir ihn verinnerlichen. Und dieser Bund zwischen Jesus und mir, dass der in Kraft gesetzt wird, immer und immer wieder, dass wir daran denken. Und zwar in all unserer Zerbrochenheit und Anfechtung, in unserer Widersprüchlichkeit, mit der wir unterwegs sind, in unseren inneren Kämpfen, zieht uns Jesus auf seine Seite und gibt uns Widerstandsfähigkeit oder neudeutsch Resilienz, dass wir Kraft haben, den Angriffen des Bösen zu widerstehen, nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern aus der Kraft Jesu heraus. Und das ist was ganz anderes. Das ist wunderbar zu spüren, dass hier wirklich was passiert. Und ich nehme Jesus in mir auf und Jesus wird ein Teil von mir. Und das Abendmahl ist ein Geschenk an uns alle. Christen weltweit feiern das Abendmahl und so sind wir auch ein Teil des Leibes Christi. Und ich blicke von mir weg und ich blicke auf Jesus und ich spüre die Verbundenheit mit Jesus Christus. Paulus beschreibt es im 1. Korinther 11, Vers 26 so. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündigt ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Ihr Lieben, ihr habt jetzt viel über Brot gehört und denkt, worauf will jetzt der Herr Becker hinaus? Und ich weiß, das war jetzt viel Bibel, es war jetzt viel Text. Ich möchte vier Punkte nochmal wiederholen. Und wenn ihr von diesen vier Punkten das mit nach Hause nehmt, das wäre toll. Oder vielleicht drei, wenn ihr euch die merken könnt. Aber ihr sollt ja was mitnehmen für zu Hause. Deswegen nochmal die kurze Runde zurück. Vier Punkte. Der erste Punkt ist, wir lernen, dankbar zu sein für das tägliche Brot. Das ist wichtig. Einfach mal probieren. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich mal Brot esse und nicht dankbar bin und denke, oh, wieder zurück. Danke, Jesus, für das Brot. Einfach, dass wir das einstudieren, dass wir das lernen. Zweitens, dass die Mangelsituation in unserem Leben nicht dazu führen, dass wir Jesus nicht verstehen. Wir brauchen Futter für den Bauch, aber wir brauchen auch Futter für die Seele. Und Gott will mit uns reden. Und dass wir unsere inneren Antennen ausfahren, dass wir auf diese Stimme hören, dass unsere Seele Futter von Gott bekommt. Weil das erbaut uns auf. Dann möchte ich noch mal kurz an den Sauerteig der Pharisäer und des Herodes erinnern, was einer christlichen Gemeinschaft auch heute noch schlecht tut, was sie kaputt machen kann. Weil wenn wir auf andere zeigen, zeigen immer drei Finger auf uns zurück. Wo selbst bin ich gesetzlich? Wo selbst kann ich jemand sein, der vielleicht Dinge tut wie Herodes oder vielleicht nicht ganz so schlimm? Also ich selbst bin auch jemand, der vielleicht mehr oder weniger in Gefahr steht, an diesen Dingen teilzuhaben. Dass wir da achtsam sind an dem Punkt. Und lasst euch ermutigen von dem Auferstandenen im Abendmahl, dass wir das feiern, nicht nur als Ritual, sondern als etwas, wo Jesus uns wirklich nahe kommen will, wo er uns helfen möchte, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Lasst euch also ermutigen, ihr Lieben, von dem Auferstandenen, der gekommen ist, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Amen.